Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Heute Vormittag begann die Online-Hauptversammlung der RWE und in den deutschen Braunkohlerevieren wird protestiert. Warum? Das erläutert gleich Markus Dufner vom Dachverband kritischer Aktionärinnen und Aktionäre. Die weiteren Themen: 75 Jahre UNO, was die Vereinten Nationen für die internationale Umweltzusammenarbeit bedeuten, erklärt Jule Reimer. Branchengespräch Fleisch. Die Agrarpolitik braucht eine radikale Wende. Dazu ein Gespräch mit Thomas Schröder, dem Präsidenten des Deutschen Tierschutzbundes. Corona und Dürre. Nomaden im Senegal stecken fest. Und zum Schluss der Verbrauchertipp. Angenehme Temperaturen trotz Sommerhitze. Zu Hause cool bleiben. Der Abschied von der Kohle ist beschlossene Sache. Vorgestern hat das Bundeskabinett den Vertrag mit den Braunkohleunternehmen gebilligt. Jetzt muss noch der Bundestag zustimmen. Der Vertrag regelt, wie viel Geld die Energiekonzerne RWE mit Sitz in Essen und die Lausitzer LEAG in Cottbus für das Stilllegen ihrer Tagebaue bekommen. Um 10 Uhr begann heute Vormittag die Online-Hauptversammlung der RWE und im Kohleabbaugebiet rund um Garzweiler wird protestiert. Mit dabei ist ein Bündnis unterschiedlicher Gruppen, denen auch der Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre angehört. Mit Markus Dufner, dem Geschäftsführer, sprach ich vor der Sendung und fragte ihn nach dem Bündnis und nach seinen Forderungen an RWE.
Wir sind ein breites Bündnis von zivilgesellschaftlichen Organisationen, von Aktivisten und von Leuten aus der Umweltbewegung des Klimaschutzes. Und wir verlangen von RWE, dass sie mit allen klimaschädlichen Produktionen aufhören, dass sie aussteigen aus der Braunkohle, dass sie aussteigen aus der Atomkraft. Denn RWE ist weiterhin beides, ein Kohle- und ein Atomkonzern.
Bisher wird hier noch Braunkohle gefördert bei RWE und es steht ja auch noch an, dass Dörfer verschwinden müssen.
Das ist richtig. Es sind weiterhin geplant, der Abriss von etlichen Dörfern im Rheinischen Braunkohlerevier, vor allem am Tagebau Garzweiler. Und das ist natürlich zu verhindern, weil aus Klimasicht muss alles getan werden, dass nicht weiter CO2 emittiert wird. Und das ist ja bei der Braunkohle besonders der Fall. Und natürlich aus menschenrechtlicher Sicht haben die Menschen ein Recht, dort wohnen zu bleiben, wo sie schon seit Jahrzehnten oder die ganzen Familien seit Jahrhunderten leben. Und es geht nicht an, dass Menschen zwangsumgesiedelt werden, obwohl diese Rohstoffe gar nicht mehr gebraucht werden.
Jetzt haben sich ja auch teilweise die Nichtregierungsorganisationen Grundstücke verschafft auf dem fraglichen Gelände. Es geht um die Enteignungen, die RWE vorhat. Das Unternehmen ist ja auch seinen Aktionären verpflichtet und Kommunen sind ebenfalls beteiligt. Und sie alle verlieren ja viel Geld, wenn die Klagen, auch die Klagen, die die Nichtregierungsorganisationen vorhaben, Erfolg hätten. Wie stehen Sie dazu?
Ja, das ist richtig. Also es gibt Organisationen, die eben Menschenrecht vor Bergrecht, die Grundstücke besitzen am Tagebau, zum Beispiel in dem Ort Kainberg, der jetzt mittlerweile direkt an der Abbruchkante liegt. Also vor einem Jahr sah die Situation noch anders aus, als die Kohlekommission getagt hat bzw. ihre Beschlüsse verabschiedet hat. Man hatte noch die Hoffnung, dass vielleicht RWE nicht weiter Fakten schafft und die Bagger stoppt und den Hambacher Wald dann verschont. Aber im Hinblick auf die Dörfer sind diese Hoffnungen am Schwinden, weil eben die Menschen dort sozusagen Tag für Tag auf die Baggerschaufeln blicken, die immer näher kommen.
Vor 2 Jahren erarbeitete die Kohlekommission, unter welchen Bedingungen die Kohleverstromung beendet werden soll und in welchem Maße die Energieunternehmen zu entschädigen sind. Es geht außerdem um viel Geld für den Strukturwandel in den betroffenen Regionen, also bei RWE im Westen, aber auch bei der LEAG rund um Cottbus in der Lausitz. Was halten Sie vom Vertrag mit RWE und LEAG, den das Bundeskabinett gestern gebilligt hat?
Der Vertrag ist natürlich sehr kritisch. Das Kohleausstiegsgesetz, so wie es jetzt vorliegt, ignoriert Klima- und Umweltschutz und auch die menschliche Gesundheit. Man muss sich das vorstellen, die beiden Kohlekonzerne RWE und LEAG erhalten zusammen 4,35 Milliarden Euro. Das sind Riesensummen. Also in anderen Worten, die klimaschädliche Verbrennung der Braunkohle soll noch 18 Jahre weitergehen. Und was wird dann aus den Pariser Klimazielen? Die sind doch so nicht zu schaffen. Also von daher muss nochmal nachgebessert werden. Das kann nicht das letzte Wort sein. Also Umfragen machen auch deutlich, dass in der Bevölkerung ein klarer Konsens herrscht, dass eben 3/4 der Bevölkerung einen schnellen Kohleausstieg wollen.
Glauben Sie, dass RWE sich beeindrucken lässt von dem, was Sie vorhaben?
RWE ist natürlich eine Aktiengesellschaft. Die Investoren müssen natürlich auch überzeugt werden, dass es so nicht weitergehen kann. Das heißt, wir müssen auch ran an die kommunalen Anteilseigner von RWE. Die besitzen immer noch 25% der Anteile. Das sind die Städte und Kommunen hier im Rheinland und im Ruhrgebiet. Und dort sind die Amtsträger, die verantwortlichen Personen, die wir auch erreichen müssen, die dann Druck ausüben müssen auf die Konzernspitze um Herrn Schmitz herum. Aber darüber hinaus müssen wir auch natürlich über die Landesregierung in Düsseldorf Druck aufbauen. Herr Laschet muss eigentlich ein klares Bekenntnis abgeben, dass er ein Ministerpräsident der Bürger ist und nicht ein Ministerpräsident des Konzerns RWE.
Hauptversammlung bei RWE und Proteste im rheinischen Braunkohlerevier. Das war Markus Dufner vom Dachverband kritischer Aktionärinnen und Aktionäre. Die UNO wird heute 75 Jahre alt. Damals, unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, waren Sicherheit und Frieden die wichtigsten Anliegen. Der Schutz von Natur und Umwelt wurde erst später wichtig. Aber seit langer Zeit findet jedes Jahr die Klimakonferenz der Vereinten Nationen statt, die 2020 allerdings wegen der Corona-Pandemie ausfallen muss. Jule Reimer, wie wichtig ist die internationale Zusammenarbeit im Umweltbereich?
Also im Umweltbereich ist sie besonders wichtig, weil Umweltverschmutzung eben nicht an Grenzen Halt macht. Und Luft, Ozeane sind ja im Grunde sind Gemeinschaftseigentum. Die Klimaerwärmung, die trifft alle. Hautkrebsgefahr durch die Ausdünnung der Ozonschicht, weil eben Fluorchlorkohlenwasserstoffe als Treibmittel in Spraydosen eingesetzt wurden. Das erwischt auch im Grunde genommen früher oder später alle. Und wie die Weltgemeinschaft solche Dinge miteinander regelt, das ist in multilateralen Umweltabkommen oder auch in UN-Konventionen festgeschrieben, denen dann jeder Staat auch nochmal einzeln beitreten muss.
Geht es in diesen Abkommen ausschließlich um Umweltschutz?
Das Ziel ist der Schutz der Umwelt, der Menschen, der nachfolgenden Generationen auch. Gleichzeitig, das wird eigentlich oft übersehen, sind es im Grunde Wirtschaftsabkommen. Deshalb ist es auch häufig mühsam, Kompromisse zu finden. Es sind nämlich eigentlich Regelwerke gegen den unlauteren Wettbewerb, um zu verhindern, dass ein Land billiger produzieren kann, also weil es die Umwelt eben als kostenlose Müllhalde nutzt. Staaten, die zum Beispiel die UN-Minamata-Konvention von 2013 unterschrieben haben, da geht es um den Einsatz von Quecksilber, was ja Missbildungen, Organ- und Nervenschäden hervorrufen kann. Die müssen dann eben auch strengere Gesetze gegen den Einsatz von Quecksilber erlassen. Das heißt zum Beispiel auch strengere Auflagen für die Emissionen von Kohlekraftwerken.
Wann wurde denn neben der Sicherung des Weltfriedens, der Einhaltung des Völkerrechts, dem Schutz der Menschenrechte, Umweltschutz so ein bedeutendes Anliegen?
Naja, Ende der 60er Jahre wurde ja vor allen Dingen in den Industriestaaten deutlich, dass Wirtschaftswachstum eben nicht nur Reichtum produziert, sondern dass es auch nicht viel hilft, wenn sich dadurch Flüsse in Kloaken verwandeln. Damals wurde das UN-Umweltprogramm UNEP gegründet mit kleinem Budget. Da hatten wir auch in Deutschland zum Beispiel die ersten Umweltprogramme. 1987 folgte der berühmte Brundtland-Bericht unter Vorsitz der ehemaligen norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland, wo eben auch vor allen Dingen gesagt wurde, wir dürfen unserer nachfolgenden Generation eben keine Umweltruine hinterlassen. 1992 kam die große Weltumweltkonferenz in Rio de Janeiro und da wurden eben die sehr wichtigen Konventionen, UN-Klimakonvention, die UN-Biodiversitätskonvention verabschiedet oder beschlossen und auch die UN-Wüstenkonvention. Und wir haben ja außerdem noch die Sustainable Development Goals, also die 17 Nachhaltigkeitsziele, die sich die Weltgemeinschaft, also auch die Staaten für 2030 vorgenommen haben.
Und das sind jetzt die Aufgaben des Umweltprogramms UNEP?
Genau, also die meisten dieser kommen, werden vom UN-Umweltprogramm ja sozusagen verwaltet, das gleichzeitig auch die Aufgabe hat, Umweltprobleme frühzeitig aufzuspüren, davor zu warnen. Diese Verwaltung dieser Abkommen ist gar nicht so einfach. Es gibt insgesamt 500 multilaterale Umweltabkommen und verschiedene Finanztöpfe. Die sind dann zum Teil auch noch bei der Weltbank angesiedelt. Und das ist auch eine wichtige Kritik. Diese UN-Umweltarchitektur ist derzeit sehr stark fragmentiert. Eigentlich bräuchte es eine Weltumweltorganisation, also World Environment Organization. Das ist eine wichtige Forderung. Dann wäre auch sozusagen das Umweltproblem oder eine solche Organisation, kein Programm, hätte dann eine deutlich stabilere finanzielle Basis, weil dann nämlich Pflichtbeiträge gezahlt werden müssen. Und es wäre auch ein Völkerrechtssubjekt. Es hätte eine eigene Rechtspersönlichkeit.
Welche Rolle spielt Deutschland in diesem internationalen Geflecht?
Eine gute, aber auch ein bisschen eine ambivalente. Also wir Deutschen sind ja vorbildlich bei der Mülltrennung. Dann muss man aber auch sagen, dass wir gleichzeitig die größten Plastikmüllproduzenten, also auch pro Kopf gesehen, in der Europäischen Union sind. Und als große Wirtschaftsmacht produzieren wir ja auch allerhand Emissionen. Gleichzeitig hat Deutschland aber auch sehr viel vorangebracht. Die deutschen Regierungen, also und eben Ex-Umweltminister Klaus Töpfer war zum Beispiel lange Chef des UN-Umweltprogramms. Auf ihn folgte der Deutsche Achim Steiner, der heute Chef des UN-Entwicklungsprogramms ist, der auch viel voranbrachte. Und Deutschland engagiert sich zum Beispiel auch sehr dafür, die Risiken und Folgen der Klimaerhitzung jetzt nicht nur in dieser Umweltecke zu lassen, sondern wirklich auch in den UN-Weltsicherheitsrat einzubringen.
75 Jahre UNO. Warum die Vereinten Nationen eine immer größere Rolle beim Klima- und Umweltschutz spielen, erläuterte Jule Reimer. Danke dafür. Branchengespräch Fleisch heißt das Treffen in Düsseldorf heute Nachmittag. Die Bundeslandwirtschaftsministerin kommt und ihre Kolleginnen aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, also aus den Bundesländern, wo es gerade große Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen gab. Vertreter von Schlachtereien aus der Ernährungswirtschaft, Tierhalter sind eingeladen, sowie auch Thomas Schröder, der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. Kurz vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Die Empörung angesichts von weit über 1000 Corona-Fällen bei Schlachthofmitarbeitern ist groß. Welche neuen Erkenntnisse in Bezug auf die Bedingungen, unter denen Fleisch produziert wird, sind heute denn von diesem kurzfristig anberaumten Treffen zu erwarten, Herr Schröder?
Ich glaube, dass es heute gar nicht um neue Erkenntnisse geht, weil wir wissen ja, welches Versagen in dieser Fleischbranche vorhanden ist. Wir reden seit Jahren über die Missstände von Akkordschlachtungen, über Tiere, die ohne Betäubung in den Tod gehen müssen. Und dann davor die Haltung in den Stallsystemen. Insofern erwarte ich keine neuen Erkenntnisse. Ich erwarte eine Bundesministerin, die endlich anpackt und Ordnungsrecht verschärft und durchsetzt.
Dass die Nutztierhaltung anders ausgerichtet werden muss, um eine Perspektive für die Zukunft zu haben, das steht ja auch im Strategiepapier der Borchert-Kommission zum Umbau der Tierhaltung, das ja in der Politik, beim Bauernverband und bei Umweltverbänden gleichermaßen gut angekommen ist. Damit liegt doch eigentlich eine durchdachte Grundlage dafür vor, was sich ändern muss. Nicht nur bei der Fleischproduktion, sondern auch wenn es um Milch und Eier geht.
Wir haben die Ergebnisse der Borchert-Kommission im Grundsatz begrüßt. Da gibt es noch Dinge, wo wir uns schärfere Aussagen gewünscht hätten. Die Zeitkulisse bis 2040 scheint uns wenig ehrgeizig. Entscheidend ist aber, was Frau Klöckner daraus macht. Wir haben mit ihr eine Bundesministerin, die bisher überhaupt gar nichts getan hat, nur freiwillige Vereinbarungen gemacht hat mit einer Agrarwirtschaft, der man nicht trauen kann. Sie hat ihren Job als Bundesministerin, Ordnungsrecht auszugestalten, bisher überhaupt gar nicht getan. Der Tierschutz leidet immer noch. Ein Tierschutzgesetz ist immer noch ein Nutzgesetz und kein Schutzgesetz.
Stichwort freiwillige Regelungen. Über die Initiative Tierwohl reden wir seit Jahren. Und vor 3 Monaten wurde beschlossen, eine Zukunftskommission Landwirtschaft einzurichten. Wer muss nun handeln statt reden? Wo stehen zum Beispiel die Handelsunternehmen, die sich beim Fleischpreis unterbieten und die nach wie vor zahlreichen Konsumenten, für die der Preis das einzige Kaufkriterium ist?
Man muss nochmal deutlich betonen, dass ich schon zur Amtszeit Ilse Aigner dabei war, eine Charta zu machen für die Landwirtschaft. Das heißt, das ist alles nicht neu, es liegt eigentlich alles in den Schubladen. Frau Klöckner versucht offenbar Zeit zu gewinnen. Der Handel, und das ist für mich das Entscheidende, beteiligt sich an diesem ganzen Missstand, indem er ständig noch Billigfleisch in den Katalogen hat, den Preisdumping sozusagen von hinten an bis zum Landwirt durchreicht. Das kann dann keine Lösung geben. Wir brauchen einen Handel, der klar macht, Fleisch hat einen Wert, eine Qualität und wer Fleisch isst, muss auch mehr dafür bezahlen. Ich sage aber auch deutlich, Frau Klöckner darf jetzt auch nicht den Verbraucher dafür missbrauchen, Ordnungsrecht an der Kasse zu korrigieren. Sie hat zuerst das Ordnungsrecht so zu gestalten, dass Verbraucher zufrieden sind. Und dann können Verbraucher immer an der Ladenkasse noch was drauflegen. Aber erst Ordnungsrecht, dann der Verbraucher.
Die Exportorientierung, die läuft ja auch weiter. Wird die Zukunft so aussehen, dass für den deutschen Markt vielleicht dann in umgebauten, schöneren Ställen produziert wird und für China in den anderen? Und wie kommen wir an tiergerechtere Ställe mit welchem Geld?
Also wer heute noch glaubt, über Preis die Globalisierung gewinnen zu können und damit die deutschen Landwirte zukunftsfähig zu machen, der irrt völlig und rennt auch gegen die Wand. Was wir brauchen, ist ein Qualitätssignal. Wir brauchen Regionalität in Deutschland, in Europa. Dann haben Landwirte auch eine Zukunft. Den Preiskampf gegen China und andere Länder, der ist nicht zu gewinnen. Der geht nur auf Kosten der Tiere und, wenn wir die Zentralisierung im Fall Tönnies auch mal sehen, auch zulasten des Arbeiters, des Menschen. Deswegen ist Tierschutz Menschenschutz. Und deswegen brauchen wir dringend weg von Zentralisierung, weg von Wachsen oder Weichen, hin zu einer Regionalität, die viele, viele Chancen für Tier und Mensch bietet.
Brauchen wir neue Gesetze?
Wir brauchen überhaupt erstmal Schutzgesetze für das Tier. Das Tierschutzgesetz heute heißt zwar so, aber da gibt es so viele Lücken und Ausnahmen, mit denen Tierqual legitimiert wird. Deswegen brauchen wir neue Gesetze. Und wenn neue Gesetze da sind, und da sind die Landesminister alle gefordert, weil die sind dann verantwortlich, müssen die auch vollzogen und kontrolliert werden. Das ist ja auch immer die letzten Jahre auch nachlässig passiert.
Schluss mit Durchwursteln. Soweit das Gespräch mit Thomas Schröder, dem Präsidenten des Deutschen Tierschutzbundes, der gerade auf dem Weg zum Branchentreffen Fleisch in Düsseldorf ist. Für das Nomadenvolk der Fulani im Senegal ist es ein wiederkehrender Zyklus. Auf der Suche nach Wasser und Futter ziehen die Menschen mit ihrem Vieh von Norden in den Süden und wieder zurück. Um das Coronavirus einzudämmen, hat die Regierung des westafrikanischen Landes die Bewegungsfreiheit aber stark eingeschränkt. Deshalb sitzen die Fulani und ihr Vieh nun buchstäblich auf dem Trockenen und wissen nicht weiter. Aidouane Makastche.
In ein violettes Hemd gekleidet und mit blauem Tuch um den Kopf füllt Amadou Aliou Sow Wasser mit einem Schlauch in große Kanister. Auf den Bildern des französischen Fernsehens lächelt der Viehhirte ein wenig gezwungen, denn zu lachen hat er im Moment wenig. Im Camp bekomme ich kein Wasser mehr, deshalb muss ich jeden Tag hierher kommen und etwas an der Pumpe kaufen. Mit tausenden anderen Viehhirten des Nomadenvolks der Fulani sitzt Amadou Aliou Sow fest, in der Region Louga im Nordwesten des Senegal. Mittlerweile ist hier Trockenzeit, das Wasser ist rar, das Weideland abgegrast. Weiterziehen dürfen die Hirten mit ihren Tieren aber nicht. Seit die Maßnahmen gegen Corona gelten, hat sich für uns alles verändert. Handel findet so gut wie gar nicht mehr statt. Jeder muss in seiner Gegend bleiben, alles ist blockiert und die Preise fallen. Wenn wir Vieh verkaufen, dann geht das jetzt nur noch etwa zum halben Preis. Die Corona-Pandemie trifft die Fulani hart, härter als viele andere Gruppen im Senegal. Das Reisen wurde eingeschränkt, die Märkte wurden geschlossen. Damit wurde den Nomaden ihre Lebensgrundlage vom einen auf den anderen Tag komplett entzogen. Yero Sow ist Bürgermeister der nahen Stadt Ouakok. Durch die Beschränkungen haben sie kein Einkommen. Darüber hinaus gibt es kaum Ersparnisse, keine Summen auf der Bank. Jetzt in der Krise gibt es keinen Markt für das Vieh, deshalb gibt es keine Chance zu verkaufen. Um den Viehhirten zu helfen, verteilen die Gemeinden Futter für die Tiere. Auch dürfen die Fulani einige Kühe und Schafe verkaufen, die Preise sind aber im Keller. Für Adama Ba sind das ohnehin nur Tropfen auf den heißen Stein. In einer grünen Robe sitzt er zwischen Frauen und Kindern und weiß nicht, wie er alle versorgen soll. Es ist hart, sich um so eine große Familie zu kümmern. Wir haben viele Probleme mit dem Wasser, mit dem Essen. Auch ohne Corona seien die vergangenen Jahre hart für die Fulani und ihn gewesen, sagt Adama Ba. Unregelmäßige Regenfälle, schlechteres Weideland. Das Leben für die Nomaden sei immer schwieriger geworden, sagt der Farmer. Jetzt gehe es aber ums nackte Überleben. Für die Viehhirten sei der Kampf gegen Corona auch ein Kampf gegen die Zeit und um die Zukunft ihrer Gruppe.
Ich habe Angst, weil es kein Gras mehr gibt. Wenn ich noch länger hierbleiben muss, könnte mein Vieh sterben. Deshalb muss ich weiter. Nur so kann ich die Tiere retten. Ich muss sie auf fruchtbare Weiden bringen. Auch wenn schon morgen die Beschränkungen im Senegal gelockert würden, eine sichere Rettung für die Fulani wäre das nicht. Der Weg bis zum nächsten Weideland ist weit. Und ob sich nach den zehrenden Monaten jeder diesen Weg noch leisten kann, unklar.
Corona und Dürre. Die Nomaden im Senegal stecken fest.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Während dieser warmen Tage steigen auch die Temperaturen in Haus, Wohnung und Büro. Doch es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit sich Räume nicht zu sehr aufheizen. Der Verbrauchertipp von Hilde Braun.
Je höher das Stockwerk, desto höher die Temperatur. Eine Wohnung unterm Dach heizt sich im Sommer erheblich stärker auf als eine im Erdgeschoss. Außerdem gibt es unten mehr Schatten durch Bäume und Sträucher. Wer eine neue Wohnung oder ein Haus sucht, sollte das beachten. Reinhard Loch ist Energieexperte bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Denn wir haben in der Regel ja dunkle Dächer. Ziegel, Flachdächer sind dunkel, schwarz und heizen sich unglaublich auf. Also ein Dachziegel hat bei Sonneneinstrahlung schnell 70 Grad Oberflächentemperatur. Diese 70 Grad will er natürlich auch nach innen abgeben. Und wenn da die Dachdämmung schlecht ist, dann haben wir natürlich ganz schnell heiße Dachgeschosse.
Doch auch einfache Maßnahmen helfen dabei, es kühler zu haben. Richtiges Lüften zum Beispiel. Nachts und in den Morgenstunden sollten die Fenster weit geöffnet werden. Am besten auf gegenüberliegenden Seiten der Wohnung. Je länger gelüftet wird, desto besser, damit auch Innenwände und Möbel abkühlen können. Damit die Wärme draußen bleibt, sollten anschließend Rollläden, Jalousien oder Markisen heruntergelassen werden. Wer Rollläden anschaffen möchte, bekommt dafür unter Umständen einen Zuschuss. Die KfW-Bank beteiligt sich an den Kosten für Rollläden, die auch einen Einbruchschutz bieten. Mieter müssen sich allerdings mit dem Vermieter absprechen. Eine Alternative sind Sonnenschutzverglasungen oder Folien.
Da gibt es verschiedene Minderungsfaktoren, je nachdem, welche Güte man da hat. Will, die 20%, die 50%, die aber auch 80% wegnehmen.
Der Nachteil, sie verdunkeln die Räume dauerhaft. Helle Vorhänge helfen auch, die Wärme abzuhalten, weil sie das Sonnenlicht reflektieren. Der Tipp, feuchte Tücher vor die Fenster zu hängen, nützt dagegen nur bedingt.
Da muss ich natürlich darüber im Klaren sein, dass das bedeutet, die Luftfeuchtigkeit steigt, der Raum wird schwüler. Und das funktioniert auch nur dann, wenn die Luft relativ trocken ist. Also wenn wir diese schwülwarme Luft haben, dann hilft dieser Trick nichts mehr, weil die Luft gar nichts mehr aufnehmen kann. Die ist ja schon gesättigt mit Feuchtigkeit.
Bei feuchtwarmer Witterung klappt das also nicht. Ventilatoren sind eine kostengünstige Variante, um für Abkühlung zu sorgen, auch wenn sie keineswegs die Raumtemperatur senken. Dennoch fühlt es sich kühler an, wenn Luft durch den Raum wirbelt, denn sie lässt Feuchtigkeit auf der Hautoberfläche stärker verdunsten. Ein subjektives Kältegefühl entsteht. Wirkliche Abkühlung bringt eine Klimaanlage. Mobile Anlagen, sogenannte Monoblocks, sind oft günstig zu bekommen. Aber Vorsicht, sie sind in der Regel wahre Stromfresser und machen ordentlich Lärm.
Diesen Widerspruch, dann einerseits Warmluft rausschicken zu müssen, aber andererseits ein Fensterkipp zu machen, damit man die Schläuche raushängen kann, das macht diese Geräte nicht effektiv im Stromeinsatz. Das ist halt der große Nachteil der Monoblocks, aber sie sind halt relativ einfach verfügbar.
Beim Kauf sollte man also unbedingt auf einen möglichst niedrigen Energieverbrauch achten, erkennbar beispielsweise am Energielabel A++++. Der Geräuschpegel in Dezibel ist in der Produktbeschreibung für das Gerät angegeben. Eingebaute Klimaanlagen sind deutlich teurer als mobile. Ein Fachbetrieb muss sie montieren und der Vermieter muss mit dem Einbau einverstanden sein. Außerdem darf die warme Abluft den Nachbarn nicht stören, Reinhard Loch.
Aber die Geräte sind sehr viel effektiver. Die kühlen sehr schnell, eine Viertelstunde haben sie einen kühlen Raum und sie verbrauchen erheblich weniger Strom.
Mit 2.000 bis 3.000 Euro muss man bei einer eingebauten Klimaanlage rechnen. Kaum Kosten verursacht die schnelle Abkühlung zwischendurch, öfter kalt duschen, die Füße in eine Schüssel mit kaltem Wasser stellen und vor allem viel trinken.
Hilde Braun mit dem Verbrauchertipp. Wohnungseigentümer müssen beim Austausch des Fußbodenbelags auf den Schallschutz achten. Werden die Mindestanforderungen an den Trittschall nicht eingehalten, können Nachbarn, die sich gestört fühlen, die Verlegung eines schalldämpfenden Bodens verlangen. So urteilte heute der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Auch die CDU feiert heute 75. Geburtstag und den würdigen die Informationen am Mittag gleich mit Jörg Münchenberg am Mikrofon. Soweit Umwelt und Verbraucher für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.